Detektor FM. Zurück zum Thema.
Klaas Relotius, ein Journalist, der seit Jahren für den Spiegel schreibt und bekannt ist für seine Reportagen. Er wurde mit mehreren Journalismuspreisen ausgezeichnet, jetzt aber steht sein Name aus anderen Gründen in den Schlagzeilen. Seine Reportagen sollen teilweise frei erfunden sein. Der Spiegel Verlag hat das herausgefunden und geht offensiv mit dem Skandal um. Der Spiegel selbst hat die Geschichte aufgedeckt. Doch wie viel Interpretationsfreiraum hat ein Reporter und wie viel subjektive Note darf er einem Bericht verleihen? Und was sind eigentlich die Grenzen zwischen Journalismus und Literatur? Darüber spreche ich mit Michael Haller. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Europäischen Instituts für Journalismus und Kommunikationsforschung und Autor des Buches Die Reportage. Guten Tag, Herr Haller.
Ja, guten Tag, Frau Bolle.
Eine Reportage ist sehr bewusst eine andere Beitragsform als beispielsweise eine Nachricht. Was darf eine Reportage?
Also eine Reportage unterscheidet sich von den tatsachenbetonten berichtenden Formen dadurch, dass der Reporter sich an Ort und Stelle begibt und das, was er dort zusätzlich zu den Fakten aufnimmt, also Wahrnehmungen, Beobachtungen, im weitesten Sinne Erlebnisse, die man von außen nicht überprüfen kann, weil es einfach seinem Blickwinkel, seiner Situation, seinem Standort entspricht, darf er mit hineinschreiben und das tut er dann, damit es verständlich wird, in einem erzählenden Ton und nicht in einem berichtenden Ton. So ist die Reportage eigentlich ein Mix aus faktizierenden Darstellungen wie ein Bericht auch, aber diese Tatsachen sind eingebunden in einen Erzähltext. Und dieser Erzähltext ist in Bezug auf Dramaturgie und dergleichen mehr eben, wie man so schön sagt, subjektiv.
Und wo ist dann die Grenze zwischen Journalismus und Literatur?
Literatur ist ein ganz anderes Genre. Literatur ist gehört in die Welt des Fiktionalen. Das heißt, da ist der Verfasser, die Autorin, der Autor, die sind quasi die Götter, die Gestalten, die nun in ihrem Text, in ihrer Erzählung auftreten und Dinge erleben, schöpfen kann, freischöpfen kann. Also die Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist dann sozusagen zufällig. Und das ist natürlich eine ganz andere Welt. Wenn man einen journalistischen Text, ob es jetzt ein Bericht ist oder eben eine Reportage, liest, dann will das Publikum doch den Tatsachen, die in dem Text drin sind, Glauben schenken. Also so gesehen muss auch eine Reportage glaubwürdig sein, dort, wo sie Faktizierendes bringt. Und das ist genau der Punkt an dem Beispiel jetzt dieses großen Skandals im Spiegel, ja, mit Relotius, der hier Personen erfunden hat, die es gar nicht gibt, der Situationen schildert, also auch faktisch schildert, Orte schildert, die es überhaupt nicht gibt. Also das hat natürlich nichts mehr zu tun mit der Gestaltungsfreiheit des Reporters in Bezug auf seine Erlebnisse, sondern das wären ja genauso Fakten. Also das wäre in einem Bericht so gelogen wie in einer Reportage.
Die Reportage ist also eine Beitragsform basierend auf Fakten, auf der anderen Seite aber eben auch sehr subjektiv. Was tut die Reportage für den Journalismus? Warum ist sie für den Journalismus auch wichtig?
Bis in die 60er, 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts, also so ein halbes Jahrhundert zurück, waren die Berichtsformen dominant. Und man sagt also gerade im tagesaktuellen Journalismus, auch im Spiegel als ein Nachrichtenmagazin, da ging es wesentlich um tatsachenbetonte Magazingeschichten. Man hat zwar auch das Wort Geschichte gebraucht, aber man meinte damit schon ein auf Fakten basierendes Darstellen von Vorgängen. Und dann hat man aber gefunden, da fehlt doch eigentlich das, was die Welt, wie sie der Journalismus beschreibt, auch wesentlich macht, nämlich dieser subjektiv-individuelle Zugang zu Erlebnissen. Also man kann ja nicht alles nur immer faktizierend darstellen, das ist ja nur ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Zur Wirklichkeit gehören natürlich auch Erfahrungen, Erlebnisse, Eindrücke, das, was man auch emotional miterlebt. Und so begann in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, übrigens die Süddeutsche Zeitung als erste mit der Seite 3, solche dann eben Reportagen vermehrt wieder in die Blätter zu bringen. Eine Form, die schon mal früher, also vor dem Nationalsozialismus und vor der Gleichschaltung der Presse, durchaus schon mal lebendig war. Also bedeutende Reporter wie Egon Erwin Kisch zum Beispiel gehören in jene ganz frühe Zeit vor 100 Jahren. Das ist sozusagen ein Wiederbeleben gewesen in den 60er, 70er, 80er Jahren dieses Erzähltyps. Und nun, warum das heute so prekär geworden ist, hängt damit zusammen, dass die großen Zeitungen, jetzt also hier in dem Falle das Magazin Der Spiegel, versucht, so einen eigenen, anderen Stil zu entwickeln gegenüber den schnell laufenden Newsmedien wie Detektor, wie die Online-News-Anbieter, die ja mit den Nachrichten viel schneller unterwegs sind als ein etwas betuliches Nachrichtenmagazin. Und so wurde in den letzten 20 Jahren dieser besondere, elaborierte, stilistisch sehr ausgefeilte, langsame Stil, wie es eben für ein Wochenmedium angemessen wäre, wurde immer weiter ausgefeilt. Und damit natürlich wird ein enormer Druck erzeugt auf den Nachwuchsjournalismus. Das ist ein sehr hohes Niveau, ja, und da über diese Barriere zu springen und da sich zu zeigen, dass man das beherrscht, das ist nicht einfach. Das ist eine hohe Anforderung und das dürfte wahrscheinlich auch einer der Gründe, nicht der einzige, aber einer der vielen Gründe sein, warum dieser sehr talentierte, sehr begabte Nachwuchsjournalist Velotius hier immer mehr und immer mehr und immer mehr fantasiert hat.
Wie viel Medienkompetenz würden Sie denn sagen, brauchen Leser, um dann eine Reportage, also dieses Format der Reportage, auch richtig einordnen zu können?
Also ich denke, dass dafür nicht mehr Medienkompetenz erforderlich ist als für andere Darstellungsformen. Die Medienkompetenz ist in jedem Falle wichtig, ob es nun die Reportage ist oder ob es ein Streitgespräch ist oder ob es eine Recherche ist, die enthüllend ist. Die Medienkompetenz zeigt sich darin, ob der Leser erkennen kann, auf was sich der Text, den er liest, in Bezug auf seine Quellen abstützt und ob das ja mehr oder weniger glaubhafte Quellen sind oder ob dafür einfach der Autor einsteht, wie bei einer Erzählung. Und wenn eben nur der Autor dasteht und der so erzählt, als hätte er alles so eins zu eins genau so erfahren und erlebt und sonst ist aber keine weitere Quelle da, dann wird er, wenn er medienkompetent ist, mit einer, sagen wir mal, interessierten Skepsis den Text lesen.
Jetzt ist so eine Reportage ja eben auch durch diese Subjektivität auch sehr emotional, wenn sie gut ist, löst Bilder im Kopf aus, vielleicht empfindet man auch Empathie, hat einen persönlichen Bezug dazu. Fühlt man sich als Leser dann noch mehr hintergangen, wenn man jetzt hört, dass vielleicht gar nicht alles wahr ist?
Ja, unbedingt. Also es ist ein ganz tiefgehender, glaubwürdigkeitszerstörender Betrug am Leser. Also nicht nur ein Betrug, genau wie Sie sagen, nicht nur ein Betrug in Bezug auf das Tatsächliche, dass es diese Menschen, die da geschildert werden, gar nicht gibt, dass es die Situation gar nicht gibt, dass es die Vorgänge gar nicht gibt, sondern es ist auch, wie Sie richtig sagen, ein Betrug daran, dass sich der Leser oder die Leser eingelassen haben auf dieses Stimmungsbild, auf diese Darstellung von Helden und von Losern und von Schicksalgebeutelten durch die Politik, Vernachlässigten, die Sozialschwachen, die Sozialstarken und so weiter. Also das sind ja Figuren in einer Reportage, wenn sie gut geschrieben ist, so dass man sich als Leser auch instinktiv, wie das ist analog zur Literatur, sich dann mit sozusagen den Helden der Geschichte auch identifizieren möchte. Und wenn man dann erfährt hinterher, hört, was du gelesen hast, stimmt gar nicht, das war in Wahrheit eben Fiction und nicht Facts, dann ist man natürlich doppelt betrogen.
Würden Sie denn jetzt sagen, nach diesem Fall an dem Format Reportage muss sich was ändern?
Ich glaube nicht am Format Reportage als Darstellungsform. Das ist es nicht. Das Problem liegt in den Redaktionen, wie zum Beispiel in der Redaktion des Spiegel, in dem in den letzten 10, 15 Jahren diese Form immer weiter hochpoliert wurde. Es wurde sozusagen aus einem normalen Straßenrennen wurde ein Formel-1-Rennen gemacht mit hochelaborierten mobilen Fahrzeugen, die also unglaublich schnell um die Kurve fahren können und dergleichen mehr. Und dabei bewegen wir uns auf Landstraßen. Also wir brauchen nicht die Formel 1 auf der Landstraße. Und so hat der Spiegel eine Vorstellung entwickelt, da von der guten, ausgezeichneten Reportage und leider auch verschiedene Jurys, die dann die Preise ausgeteilt haben, dass das ein perfekter Text sein muss. So perfekt, wie es in der Wirklichkeit einfach nicht zugeht. Das ist eine Perfektion, wie man sie in der Literatur vielleicht antreffen kann. Darum sind das im Grunde genommen literarische Texte geworden, weil sie ein perfektes Bild von Wirklichkeit zeichnen. Aber die Wirklichkeit selber ist voller Handicaps, voller Widersprüche, voller Unzulänglichkeiten, voller auch Enttäuschungen. Vieles klappt nicht, das geht nicht, die Leute sind nicht so toll, wie man sich vorher vorgestellt hat und so weiter. Also der Reporter muss fortlaufend in diesem Sinne auch seine Erwartungen an die Wirklichkeit, an die Realitäten immer wieder anpassen können und daraus entstehen dann eben auch die wirklich guten Texte, die nämlich in ihrer Brüchigkeit oder in ihrer Unvollkommenheit auch zeigen, wie die Wirklichkeit selber ist und das vermitteln gute Reportagen, sehr wohl. Und da gibt es auch exzellente Beispiele, auch heute.
Über den Betrugsfall von Klaas Relutius beim Spiegel und die Ansprüche an Reportagen habe ich mit Michael Haller gesprochen. Vielen Dank, Herr Haller.
Ja, bitteschön.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.